Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Freitag, der 3. September. Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Südafrika nach der WM. Verwaiste Stadien und fehlende Sozialwohnungen. Tag der jüdischen Kultur. Einblicke in Synagogen und Schweizer Arbeitslager. Holzwerkstatt der Reitschule, wo gehämmert, gesägt und viel gelacht wird. Am Mik Chain Mackay, schön Sie dabei.
Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. Bei den Friedensverhandlungen zwischen dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu und dem Palästinenserpräsidenten Abbas wurde vereinbart, die Verhandlungen über eine Friedenslösung in 2 Wochen fortzusetzen und auch danach alle 14 Tage zusammenzukommen. Es waren die ersten direkten Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern seit 2 Jahren. Beide bekräftigten dabei ihren Willen, innerhalb eines Jahres eine Friedenslösung zu erreichen. Laut Medienberichten sucht Netanyahu für ein mögliches Friedensabkommen mit den Palästinensern eine breite Basis in der Bevölkerung. Er schließt eine Volksabstimmung dazu nicht aus, berichtete der israelische Rundfunk. Im Osten der Demokratischen Republik Kongo ist es zwischen Ende Juli und Anfang August zu Massenvergewaltigungen gekommen. Während eines Rebellenangriffs seien mindestens 390 Frauen Opfer von Vergewaltigung geworden, so ein Behördenvertreter. Es sei möglich, dass die Zahl der Betroffenen weiterhin steige. Inzwischen seien über 240 betroffene Frauen medizinisch behandelt worden, sagte ein Arzt der US-Medizinerorganisation IMC. Laut kongolesischen Behörden und dem IMC sind die Rebellen der Demokratischen Kräfte für die Befreiung Ruandas, FDLR, und örtliche Milizen für die Vergewaltigungen verantwortlich. Die Rebellengruppe FDLR wies in einer Erklärung jede Verantwortung für die Vergewaltigungen zurück. Der UNO-Sicherheitsrat will nun einen Sonderbeauftragten nach Kongo entsenden. Er forderte die UNO-Friedenstruppen auf, Frauen im Krisengebiet im Osten des Kongos besser zu schützen. Gestern ereignete sich erneut eine Explosion auf einer Ölplattform im Golf von Mexiko. Allerdings gebe es bisher keine Hinweise auf einen Ölaustritt ins Meer. Dies versicherte ein Sprecher der US-Küstenwache. Die Unfallstelle werde aber weiterhin beobachtet. Der Unfall auf der Plattform ereignete sich etwa 300 Kilometer von der Stelle entfernt, an der im April die Plattform Deepwater Horizon explodiert war. Dort sind seither schätzungsweise 660.000 Tonnen Öl ins Wasser geströmt. Mittlerweile wurde das Ölloch abgedichtet. Der Ölkonzern BP bereitet noch die endgültige Versiegelung des Ölreservoirs etwa 4.000 Meter tief im Meeresboden vor. Die Umweltschäden, die durch die Explosion der Plattform Deepwater Horizon entstanden, sind die bislang schwerste Ölpest in der Geschichte der USA. Der Sohn der von der Steinigung bedrohten Iranerin Sakine Mohammadi Ashtiani hat die internationale Gemeinschaft erneut aufgefordert, weiterhin Druck auf den Iran auszuüben. In einem Interview mit der französischen Tageszeitung Libération sagte er, Zitat, «Ich bitte Sie, lassen Sie nicht nach. Wenn Sie nicht da gewesen wären, wäre meine Mutter bereits tot.» Die 43-Jährige war von einem iranischen Tribunal zum Tode verurteilt worden, nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International, weil sie nach dem Tod ihres Mannes sogenannte unrechtmäßige Beziehungen zu 2 Männern hatte. Iranischen Angaben zufolge wurde die Frau wegen Ehebruchs und Verwicklungen in den Mord an ihrem Ehemann verurteilt. Das Urteil sollte durch Steinigung vollstreckt werden und hatte international für Empörung gesorgt. Die iranische Führung hatte die Vollstreckung des Todesurteils im Juli vorerst ausgesetzt. Kurz nach dem Beginn der umstrittenen jährlichen Delfinjagd in Japan haben Fischer die ersten Tiere in einer Bucht zusammengetrieben. Dies geht aus Informationen der Tierschutzorganisation Sea Shepherd hervor. Die Fischereibehörde sagte hingegen, einige Delfine seien für Aquarien eingefangen worden, die anderen seien wieder freigelassen worden. Ein Sprecher der Behörden sagte, die Kritik vom Westen an dem japanischen Dorf sei unfair. Die Menschen dort versuchten mit dem Delfinfang lediglich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Landwirtschaft oder Viehzucht seien wegen der steinigen Landschaft dort schwierig. Und noch der Blick aufs Wetter. Am Wochenende ist viel Sonne zu erwarten. Trotz einigen Quellwolken bewegen sich die Temperaturen im Flachland um die 20 Grad. Am frühen Morgen wird es noch 10 Grad. Das sonnige Hochsommerwetter bringt zudem eine leichte Brise mit sich.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Heute feiert sich der Weltfußballverband FIFA einmal mehr selber. Mit den FIFA-Fairplay-Tagen. Doch Grund zum Feiern gibt es keinen, denn Fairplay ist ein Begriff, den die FIFA wohl noch nicht richtig begriffen hat. Oder wie kommt es sonst dazu, dass die WM in Südafrika der FIFA fette Gewinne bringt, der südafrikanische Staat aber wegen derselben Veranstaltung einen Verlust von geschätzten 2 Milliarden Schweizer Franken einfängt? Diese Frage kann die aktuelle Studie des Schweizerischen Arbeiterhilfswerks SAH zwar nicht beantworten, aber sie deckt gut einen Monat nach der Fußballweltmeisterschaft auf, was die WM Südafrika und seinen Bewohnern wirklich gebracht hat. Das Resultat ist ernüchternd bis erschütternd. Mehr dazu im folgenden Beitrag.
Das Schweizerische Arbeiterhilfswerk SAH analysiert in seiner Studie die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der FIFA-WM auf das Land Südafrika. So kommt die Studie etwa zum Schluss, dass die südafrikanische Regierung fast unglaubliche 2000% mehr Geld in die WM investieren musste als im Vorfeld geplant. In Schweizer Franken umgerechnet heisst das, Südafrika hat über 5 Milliarden Franken ausgegeben, geplant gewesen wären Ausgaben von gut 300 Millionen. Wie es dazu kommen konnte, erklärt Christian Egli vom SAH anhand eines Beispiels.
Kapstadt hat bereits mehrere Stadien. Im Vorfeld ist man davon ausgegangen, dass man eines dieser Stadien ausbaut und eben WM-fähig macht. Das wäre nicht sehr teuer gewesen und dieses Stadion hätte man weiter brauchen können. Aber auf Druck der FIFA hat man sich entschieden, einen Neubau zu machen. Das hat jetzt Milliarden gekostet, all diese Stadien, die man hingestellt hat, und diese Bauten, die stehen jetzt leer.
Bei der Fußball-Weltmeisterschaft ist es so, dass das Austragungsland die Infrastrukturbauten übernehmen muss und dies nach strikten FIFA-Vorlagen. Das habe in Südafrika zu den extremen Mehrkosten von über 5 Milliarden Franken geführt und auch dazu, dass die südafrikanische Regierung andere längerfristige Projekte jetzt nicht umsetzen kann.
Um hier beim Beispiel Kapstadt zu bleiben, es gibt Hunderttausende von Leuten, die kein Obdach haben. Und da gibt es ein großes staatliches Programm, welches Sozialwohnungen bauen möchte. Kapstadt hat aber kein Geld mehr, weil sie derart viel in diese WM gesteckt haben. Und als Folge davon wurde jetzt dieses Sozialbauprogramm zurückgefahren. Als direkte Folge der WM gibt es Leute, die weiterhin kein Dach über dem Kopf haben.
Die Fußball-Weltmeisterschaft hat Südafrika also teure Geisterstadien und fehlende Sozialwohnungen gebracht. Außerdem ging Südafrika viel Geld verloren, weil die FIFA Steuerbefreiungen für sich und die Gewinne ihrer Partnerfirmen durchgesetzt hat. Und auch der versprochene Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt sei in Südafrika ausgeblieben, so die SAH-Studie.
Während der WM wurden kurzfristig Arbeitsplätze geschaffen, allerdings auch weniger, als man erwartet hat. Und es hat sich aber bereits vor der WM abgezeichnet, dass eben diese Arbeitsplätze nicht nachhaltig sind. Es wurden bereits wieder 100.000 Arbeitsplätze abgebaut, bevor die WM überhaupt zu Ende war. Langfristig hat es eben nichts gebracht.
Für die Umsetzung der WM macht die FIFA endlos viele Vorgaben. Es gäbe aber keine Dokumente, die die Einhaltung der Arbeits- und Menschenrechte bei der Durchführung der WM forderten. Auch auf die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen auf die Austragungsländer werde bei der FIFA nicht eingegangen. Tausende Menschen wurden im Vorfeld der Weltmeisterschaft aus ihren Häusern vertrieben und in Notunterkünfte gebracht. Dies nur, damit sich den Touristen ein schönerer Anblick der südafrikanischen Städte bot. Dafür sei die FIFA aber nicht direkt verantwortlich, so Christian Engeli vom Schweizerischen Arbeiterhilfswerk SAH.
Die Verantwortung davon liegt letztlich bei der südafrikanischen Regierung. Es besteht die Gefahr, dass sich Südafrika schön darstellen will und eben diese Armut verstecken will. Und diesen Leuten wurden neue Wohnungen versprochen. Es wurde versprochen, dass sie es besser haben werden nachher. Die sind in sogenannte Übergangscamps gekommen, zum Teil teilweise 100 Kilometer weit weg von ihrem bisherigen Wohnort, von ihren sozialen Netzen. Und die harren jetzt dort aus, bis diese Wohnungen gebaut werden. Wann das der Fall sein wird, weiß man nicht.
Dass die FIFA solche Missstände im Zuge einer WM verhindern könnte, dass sie sich verpflichten müsste, dies zu verhindern, dieser Meinung seien auch die Vereinten Nationen UNO.
Die UNO hat eine Studie gemacht, wie sich eben solche Großanlässe auf die Wohnsituation von armen Menschen durch Gastgeberländern auswirken. Und auch die UNO kommt zum Schluss, die FIFA ist uneinsichtig, die FIFA engagiert sich nicht. Dabei hätten sie es in der Hand, hier etwas zu bewirken.
Für das Schweizerische Arbeiterhilfswerk ist klar, wenn die FIFA ihre Geschäftspraxis ändert, dann könnte die Fußball-WM in Zukunft eine größere Chance auch für ärmere Länder sein. Dass dies aber bereits an der Fußball-WM 2014 in Brasilien der Fall sein wird, ist wohl eher unwahrscheinlich.
Aus den Studien der UNO und des SAH scheint klar hervorzugehen, dass die FIFA handeln muss und nicht bloß Profit aus der WM ziehen darf. Gerne hätten wir bei der FIFA eine Stellungnahme eingeholt. Zum wiederholten Male ist der Weltfußballverband aber nicht zu einer Stellungnahme bereit.
95,6. Rabe Info.
Am kommenden Sonntag findet zum 10. Mal der Europäische Tag der jüdischen Kultur statt. 8 Schweizer Städte sind diesmal mit dabei und öffnen ihre Synagogen, Gemeindehäuser und Museen und haben Vorträge, Führungen sowie Konzerte auf ihrem Programm. Theresa Bayer weiß mehr.
Den Europäischen Tag der jüdischen Kultur gibt es seit mehr als 10 Jahren. Europäisch ist er, weil er gleichzeitig von England bis Ungarn, von Litauen bis in die Türkei stattfindet. Er soll einen Anlass bieten, sich vielgestaltig mit der jüdischen Kultur auseinanderzusetzen und zu verfolgen, wie sie unseren Kontinent geprägt hat. Gabi Knoch-Mund, Leiterin des Jüdischen Museums in Basel und Mitglied der Jüdischen Kulturkommission in Bern, ist es wichtig, sich dabei nicht nur auf die jüdische Religion zu beschränken.
Jüdische Kultur ist in diesem Sinne säkularer und breiter gefasst als Judentum. Es gibt nicht das Judentum, es gibt es genauso wenig wie den Islam oder das Christentum. Und jüdische Kultur ist sehr breit gefächert, ist beeinflusst von den Ländern, wo die Juden leben. Und es zeigt damit auch die Interaktion, also das Verhältnis von der Kultur des Landes und der jüdischen Kultur oder von Juden, die in diesem Land leben.
Die Idee, die jüdische Tradition, Religion, Sprache und überhaupt den jüdischen Alltag bekannter zu machen, geht auf eine französische Initiative zurück. 1996 gab es im Elsass den Journée des Portes Ouvertes, wo es zunächst um einen Einblick in jüdische Bau- und Kunstdenkmäler ging. Der Idee haben sich immer mehr europäische Länder angeschlossen. Heute sind es über 30. Der Europäische Tag der jüdischen Kultur ist aber kein Gedenktag, wie zum Beispiel der internationale Holocaust-Gedenktag am 27. Januar. Vielmehr steht das Hier und Jetzt der jüdischen Kultur im Vordergrund.
Es geht genau darum, lebendige jüdische Kultur darzustellen, eben Juden nicht als etwas, das nur vor dem Zweiten Weltkrieg in Europa existiert hat, darzustellen, sondern zu zeigen, wie leben Juden heute und wie äußern sich Juden in ihrer Kultur.
Die Erinnerung an die jüdische Leidensgeschichte wird am Europäischen Tag der jüdischen Kultur aber nicht ausgeklammert. Im kleinen Dorf Bourignon im Jura wird sich zum Beispiel mit dem Arbeitslager, was weder Spuren vor Ort noch in Geschichtsbüchern hinterlassen hat, auseinandergesetzt. Von 1943 bis 1944 wurden dort orthodoxe Juden, die über die französische Grenze in die Schweiz flüchteten, interniert. Am diesjährigen Europäischen Tag der jüdischen Kultur soll aber ein anderes Thema im Vordergrund stehen. Kunst und Judentum heißt das Motto. Gabi Knoch-Mund erklärt, was damit gemeint ist.
Es geht darum zu zeigen, dass es eine Beziehung zwischen der allgemeinen Kunst und Kunst von Juden und Jüdinnen gibt. Also ich möchte hier nicht das Etikett jüdische Kunst gebrauchen. Es geht auch darum zu zeigen, dass es in der Moderne vor allem nicht nur das, was unter dem Etikett Bilderverbot im Judentum beschrieben wird, gibt, sondern dass es genauso sehr provozierende jüdische Malerei zum Beispiel gibt oder Malerei von Juden oder Jüdinnen.
In diesem Geiste wurde gestern die Installation der Künstlerin René Levy im Innenhof des Jüdischen Museums in Basel eingeweiht. Dieses kleine Museum koordiniert das diesjährige Programm des Europäischen Tags der jüdischen Kultur schweizweit. Das Jüdische Museum in Basel finanziert sich vor allem durch Sponsoren. Für die Zukunft wünscht sich Leiterin Gabi Knochmund mehr Unterstützung vom Kanton. Jetzt geht es vor allem aber erstmal darum, dass auch dieses Jahr viele Neugierige den Europäischen Tag der jüdischen Kultur in den 8 teilnehmenden Schweizer Städten besuchen. In Bern öffnet die Synagoge in der Kapellenstraße ihre Türen. Natürlich für alle.
Der Europäische Tag der jüdischen Kultur findet am kommenden Sonntag statt. Ein Link mit dem ganzen Programm finden Sie auf unserer Internetseite www.rabe.ch in der Rubrik Info.
95,6. Rabe Info.
Vom Berner Kulturzentrum Reitschule kennt Mensch wohl am ehesten das Konzertlokal Dachstock oder das Restaurant Sulepo. Die Holzwerkstatt hingegen ist eine der eher unbekannteren, aber dafür umso wichtigeren Bestandteile der Reitschule. In unserem Streifzug durch die Räume der Reitschule machen wir heute Halt in der Holzwerkstatt. Von dort aus wurde nicht nur die Renovation der Reitschule nach der Besetzung geplant und geleitet. Auch heute noch sind die Handwerkerin Letta und Handwerker Beat immer da, wenn handwerkliches Wissen, Tipps oder Werkzeuge gebraucht werden. Eine Reportage von Wilmar Hall.
Also das ist jetzt Bandsage. Und jetzt kommt die Fräse. Die Hobelmaschine. Und jetzt kommt die Abrichmaschine.
Also, ich heiße Leta, bin uralt, das sage ich jetzt nicht wie alt. Ich bin von Haus aus wirklich Schreinerin und arbeite seit 8 Jahren hier in der Holzwerkstatt.
Ich bin Beat Schelle, ich bin Zimmermann und bin jetzt seit 17 Jahren hier. Ja, wir sind eben schon noch in der Geriatrieabteilung, aber das ist Fakt, das ist gut, mit den Jungen zusammen und so.
Die Holzwerkstatt, da muss man zuerst sagen, wo sie ist, weil es wissen viele Leute nicht. Die ist hinter dem Kino, unter dem Frauenraum. Ein wunderschöner Raum. Die Leute sagen, der Frauenraum sei der schönste. Und wenn sie dann hierher kommen, sagen sie, aha, nein, das ist die Holzwerkstatt. Ausgerüstet mit wunderbaren, uralten Dinosauriern von Holzbearbeitungsmaschinen. Alles, was es braucht. Gute alte Maschinen, die noch gehen. Dicke Hobel, Abrichtung, Kreissage. Dann haben wir ganz viel Köfferli um Köfferli um Köfferli Handmaschinen. Die brauchen ja nicht nur wir, die haben hier wieder ausgelehnt.
Wir sind ja in der Backekur organisiert. Das ist eine Genossenschaft und die ist ziemlich frei ist die gegründet worden, für, dass nicht irgendwie Wände rausgerissen werden in die Schule, dass man die Substanz erhaltet. Während dem Umbau war die Backekur fast wie ein Temporärbüro gewesen. Weil so viele Leute hier Gratisarbeit geleistet haben und die 7,7 Millionen sind da gewesen, haben wir gefunden, okay, wir verteilen das ein bisschen verteilen und in jeder Offerte, die externe Firmen haben gemacht und die Arbeit hier geleistet haben, so und so viel Prozent Reitschülerinnen können mitarbeiten. Und dann haben wir Dachstock gemacht. Nachher, die letzte Etappe war der Frauenraum. Und dort waren wir nur zu zweit als Typen. Und sonst waren alle zusammen Frauen vom Frauenraum, die dort gearbeitet haben. Die Backekur ist dann eins in Piemont in eine Retraite und hat das alles vorgehirnet. Und nachher ist das nahezu aufgeleistet worden und gemacht worden. Und das war also recht toll gewesen.
Hat sich aber ziemlich verändert inzwischen. Oder? Das ist Backekur, das ist Genossenschaft. Und wir sind dort angestellt, sind aber eigentlich schon seitlich nur das zweite hier im Arbeiten. Für größere Aufträge, Baustellen auswärts, tun wir manchmal noch Leute anstellen. Sonst arbeiten wir ja im Moment, jetzt bei der Sommerpause, extrem viel intern. Oder? Muss alles hurtig schön fertig gemacht werden. Da sind ja ganz grosse Sachen dabei. Zum Beispiel etwas wirklich Grösseres ist ein Schrank für im Dachstock, Backstage, Monitoringräumchen, Riesenteile mit 12 Schubladen auf alt Schiebewände. Tolle Sachen haben wir da hingehauen. Alles müssen wir auseinandernehmen.
Ja, und dann wird auch die Bühne verbreitert, vertieft, dass man Passboxen darunter tun kann. Also am Morgen kann man hier abends gut arbeiten und am Nachmittag kommen x Leute, hey, kannst du mir geschwind, darf ich schnell und. Also, dann tut man die ganzen Ritual-Gruppen unterstützen und dort unterstützend wirken.
Dann sammeln wir das Werkzeug wieder rein.
Ja.
Das geht, du gehst wieder zurück, kommst du?
Das
ist so. Säckchen wieder rum. Nein, aber das muss schon gesagt sein. Wir sind einfach viel einfach so zur Verfügung, oder? Wir sind auch eigentlich gegen da. Tipps geben, wie man es machen könnte, Tipps geben, wo man das Zeug könnte besorgen könnte. So. Das ist ein grosser Teil, der halt unbezahlte Arbeit ist, so wie hier in der Schule, das sowieso ganz viele Leute machen. Und sonst machen wir eben Aufträge intern und extern. Also haben wir auch schon größere Baustellen gehabt, bis 100'000 Franken. Weißt? Gut, es geht das Moment, wenn wir noch zweite sind. Er kommt dazu, dass wir beide noch Jobli haben innerhalb. Ich bin Schlüsselverantwortliche. Ich schaue für alle Zylinder und Schlösser. Das ist eine riesige Sache. Es sind 500 Schlüssel unterwegs. Die Zylinder sind, glaube ich, 92.
Ich bin der Burgwart. Das ist wie ein Teil des Abwarts, also Lüftung, Heizung und so Zeug. Das funktioniert alles zusammen. Weil das ist schon recht ein Betrieb geworden. Das sehe ich recht gut. Jetzt in diesen 17 Jahren, als ich da bin, viel professioneller geworden, das Ganze. Ja. Also so in 0815 Bude könnte ich nicht mehr arbeiten, wirklich. Und wir arbeiten hier quasi wie ein selbstständiger Werbende, sind aber gleich in der Wackerkur angestellt.
Es ist selbstbestimmt und selbstverwaltet,
ja, ja.
Wie viele Gruppen hier, oder? Das ist der Trick eigentlich. Und dass man für ein tolles Projekt arbeiten kann, so ehrlich. Wenn du schon Zeug machen gratis, wo man Säcke und so, dann denke ich, am liebsten gerade für die Ritual, weil sie einen super Betrieb finden.
Ja, und auch die ganze Solidarität untereinander. Zum Beispiel am Ende, wenn Zulebalbe zu ist, die wir hier kochen. Ja, das ganze soziale Umfeld und alles ist, und mit den jungen Leuten finde ich sehr toll. Wirklich, das ist super.
Sie hörten eine Reportage aus der Holzwerkstatt der Berner Reitschule. Nächste Woche geht unser Streifzug durch das Kulturzentrum dann in die letzte Runde. Am Montag tauchen wir in die Welt des Toshō-Theaters ein.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Freitag, 3. September. In der Redaktion waren Wilmar Hall, Theresa Bayer und Cheyenne Mackay. Das Rabe Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Ich sage Sider Tschüss und wünsche allseits ein wunderbares Wochenende.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.